Ja, auch die Leute damals waren ja viel naiver als heute. Die haben sowieso alles geglaubt. Und dann gab es da in dieser Gemeinde in Korinth, wo sie so viel mit Gott erlebt haben, wo so viel Begeisterung auch war, da gab es einige, die sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Also da gab es so diese ganz normalen menschlichen Zweifel, die ihr vielleicht auch kennt. Also wahrscheinlich nicht ganz persönlich, aber ihr habt Leute gehört, die so denken, ne? Vielleicht habt ihr auch solche Gedanken mal gehabt. Das kann doch gar nicht sein. Wenn einer tot ist, ist er tot. Es gibt keine Auferstehung. Oder manche sagen, Papier ist geduldig. Also die haben damals schöne Geschichten aufgeschrieben, ob das alles so gestimmt hat. Oder manche sagen, naja, Jesus hat ja in den Gedanken der Jünger weitergelebt. Die haben sich das so gewünscht, dass Jesus aufersteht, dass er noch da ist, dass sie ihnen das irgendwie so eingefallen ist und sie das so erzählt haben. Oder sie haben sich das einfach nur eingebildet. Tja. Wir hatten neulich in der International Group hatten wir eine lange Diskussion darüber, ob es irgendwas gibt, womit wir unseren Glauben beweisen können, dass der christliche Glaube der richtige Glaube ist. Kann man das irgendwie beweisen? Gibt es irgendwas, was einzig und allein unser Glaube ist und beweisbar macht? Und wir haben lange diskutiert und festgestellt, so einen richtigen Beweis gibt es nicht. Letztlich ist es Glauben. Und irgendwie gehören Zweifel immer zum Leben und zum Glauben. Aber es gibt Hinweise, gerade wenn es um die Auferstehung geht, gibt es deutliche Hinweise, dass ja, diese Botschaft von der Auferstehung Wirklichkeit ist, dass das ein wirkliches Geschehen war. Zunächst mal schreibt Paulus seinen Geschwistern da in Korinth, 1. Korinther 15, Abvers 13, 13 und 14, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Und noch Vers 19, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Wenn es keine Auferstehung gibt, kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Und dann hätte letztlich unser ganzer Glaube keine Grundlage. Und Paulus sagt sogar, wenn der Glaube an Christus für uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, also es keine Auferstehung gibt, dann sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. An der Stelle möchte ich Paulus so ein bisschen widersprechen. Es ist ja schon eine tolle Sache, wenn man einen Halt im Leben hat, wenn man weiß, ich bin mit Gott verbunden, da ist einer, der mich führt, der mich leitet, der mir hilft. Da gibt es Vergebung, da wirkt der Heilige Geist an vielen Stellen und ich kann es erleben. Also da ist schon viel, viel Gutes dabei, aber es ist eben nur die halbe Wahrheit und es ist letztlich zu wenig und hat letztlich keine Grundlage, wenn wir nicht an diese Auferstehung glauben. Und deshalb hat Paulus den Christen in Korinth eine Liste geschrieben von Leuten, die wirklich dem auferstandenen Jesus begegnet sind. 1. Korinther 15, Vers 3. Da schreibt Paulus: Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Also, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er für uns diese Sühnetat vollbracht hat, dass er unsere Schuld getragen hat am Kreuz, sagt Paulus, das ist das Wichtigste. Und zunächst mal betont er das noch einmal. Und dann geht es aber weiter im Vers 4. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist der Jakobus und allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Diese Verse sind sehr bemerkenswert, gerade auch wenn wir nach Beweisen oder zumindest nach glaubwürdigen Fakten fragen. Paulus zählt hier so im Überblick einige Erscheinungen des Auferstandenen auf. Petrus und die Jünger. Maria Magdalena, die erste war, lässt er weg, weil Frauen galten damals nicht als glaubwürdige Zeugen. Dann Jakobus, der Bruder Jesu, der zu dieser Zeit der Leiter der Jerusalemer Gemeinde war. Und alle Apostel, also die Begegnung mit dem Auferstandenen war ein Kriterium dafür, dass jemand als Apostel anerkannt war. Und dann Paulus selbst, er hatte ja so eine besondere Begegnung mit Jesus nach der Himmelfahrt in einer Vision. Das war also noch eine ganz besondere Geschichte. Und dann heißt es da zwischendurch, und 500 auf einmal, wörtlich steht da 500 Brüder auf einmal, mehr als 500 Brüder auf einmal. Hier in meiner Übersetzung stand Brüder und Schwestern, aber die Schwestern waren noch mehr, also zusätzlich zu den 500. Wer weiß, wie viele. Also, Paulus benennt all die Zeugen der Auferstehung. Und jetzt ist das Interessante daran, manche dieser Geschichten kennen wir aus den Evangelien und manche kennen wir nicht. Also diese Situation mit den 500 ist in den Evangelien nicht ausdrücklich erzählt. Und auch wenn man die Berichte in den Evangelien vergleicht, sind die sehr unterschiedlich. Und man könnte jetzt sagen, was stimmt denn nun? Wer hat denn nun recht oder so? Aber gerade weil diese Berichte so individuell und verschieden sind, sind sie besonders glaubwürdig. Jeder Kriminalist, wer schon mal Krimis geguckt hat, ne? Jeder Kriminalist wird hellhörig, wenn Zeugen zu genau das Gleiche erzählen. Wenn sie sich sozusagen abgesprochen haben, was genau sie sagen. Genau das war hier nicht der Fall. Jeder hatte seine Erfahrung, jeder hatte seine Geschichte mit dem Auferstandenen und jeder hat es aus seiner Sicht erzählt und so wurde es überliefert und tradiert. Und all diese verschiedenen Geschichten konnten nebeneinander stehen bleiben, weil sie alle diese Wahrheit bezeugten, Jesus ist auferstanden. Also gerade diese Vielfalt macht es glaubwürdig. Es gibt manche andere Aspekte über die Geschichte der Auferstehung, die keine Beweise, aber viele Indizien sind dafür, dass es manche Leute gibt, die sagen, kein historisches Ereignis aus der Antike ist besser bezeugt, besser belegt als die Auferstehung Jesu. Für mich das beweiskräftigste Indiz ist, wie Paulus hier schreibt, von diesen 500. 20 Jahre später schreibt Paulus, da waren 500 die haben den Auferstandenen gesehen. Und von diesen 500 sind manche schon gestorben, klar, 20 Jahre später. Aber viele leben noch von denen. Also wenn ihr mal Kontakt habt nach Jerusalem, wenn ihr mal einen Delegierten dahin schickt oder so, dann könnt ihr da Leute treffen, die waren noch dabei. 500 auf einmal. Wenn das nicht gestimmt hätte, dann wäre Paulus ziemlich blamiert gewesen. Also die christliche Gemeinschaft damals war schon erstaunlich gewachsen, aber es war doch eine recht übersichtliche Bewegung. Man kannte sich, man schickte Briefe hin und her, Leute besuchten sich. Also es gab da Kontakte, und wenn Paulus hier was geschrieben hätte, was nicht gestimmt hat, dann wär er völlig unglaubwürdig geworden. 500 haben ihn gesehen, und ihr könnt viele von denen noch befragen. Die meisten leben noch. Und wenn, also Paulus hatte eine Vision vom auferstandenen Jesus, aber 500 auf einmal können nicht die gleiche Vision haben. Das gibt's nicht. Und 500, vor allen Dingen, wenn da noch Frauen dabei waren, da konnte man sich nicht absprechen und sagen, wir erzählen jetzt alle die gleiche Geschichte. Irgendjemand hätte sich verplappert und irgendwas anderes erzählt. Also für mich ist das, was Paulus hier schreibt, ein Indiz und eigentlich ein Beweis dafür, dass es wirklich stimmt. Jesus, der Herr, ist auferstanden. Und vielleicht können uns solche Indizien helfen, unsere Zweifel mal beiseite zu legen, unsere Zweifel abzulegen und wirklich darauf zu vertrauen, was die Bibel uns sagt, diese Worte der Schrift: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Nur noch einmal zurück zu Vers 19, wo Paulus schreibt: Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Aber dann schreibt er weiter, Vers 20, tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen, ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Wir müssen alle sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Das ist die eigentliche Botschaft der Auferstehung. Jesus ist auferstanden als Erstling, so steht es im Originaltext. Also Erstlinge waren die ersten Früchte, die geerntet wurden, denen viele weitere folgten. Jesus ist auferstanden als der Erste, und durch ihn leben wir mit Auferstehungshoffnung. Zunächst schon hier in dieser Welt. Bei der Taufe, das ist ja so ein Symbol, wir sind mit Christus gestorben und begraben, ins Wassergrab, bildlich gesprochen, und dann zu neuem Leben auferweckt. Also wir erleben das in gewisser Weise schon, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen. Dieses neue Leben, diesen inneren Frieden, die Geborgenheit, die wir erleben können, die Erfahrung der Liebe Gottes, die Vergebung, all das beginnt schon jetzt und hier in diesem Leben. Und vieles andere, diese Auferstehungskraft wirkt schon in unser Leben hinein. Wir werden nachher auch eine Zeit haben, wo ihr vielleicht erzählen könnt, wo ihr erlebt habt, wie Jesus euch begegnet hat, wie Jesus euch Gutes getan hat in eurem Leben, wie diese Auferstehungskraft in eurem Leben gewirkt hat. Also nachher, nach der Predigt, ist dazu Gelegenheit, etwas davon zu erzählen. Diese Auferstehungskraft wirkt in unser Leben hinein. Einerseits und andererseits haben wir eben durch die Auferstehung Jesu die Hoffnung auf ewiges Leben. Und diese Hoffnung überstrahlt alle irdische Not. Das heißt, wir können mit den Nöten und Schwierigkeiten in unserer Welt anders umgehen, weil wir diese Hoffnung haben. Und wir müssen in dieser Welt nicht alles bekommen und nicht alles erreichen, weil wir wissen, wir werden in Gottes neuer Welt, in dieser neuen Herrlichkeit Gottes einmal sein, die alles Irdische übertrifft. Wir können loslassen und teilen und anderen helfen, weil wir wissen, wir werden es vielfältig erstattet bekommen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Über diese Botschaft des Lebens und der Freude dürfen wir immer wieder neu danken, können staunen, können den Auferstandenen anbeten und ihm vertrauen. Und natürlich auch unser Leben ausrichten auf ihn, uns verändern lassen von ihm, uns dieses neue Leben schenken lassen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.